Franz, ist das schon mal aufgefallen?
Das erhoffe ich mir.
Eine Eigenschaft des Hauses.
Das ist schon eine Altbaubewohnung, wo ich kein Bock habe.
Dann eine WG gestanden, hat mir gedacht, boah,
ist das groß. Und man kennt sich hier schon ein bisschen besser. Richtig schönes Haus finde ich.
Als Charakter, das wäre entspannt.
Für ein geiles Haus.
Und bitte.
Willkommen beim Hörspaziergang Konstellationen – Geschichten zweier Häuser. Hallo?
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 Hallo nochmal.
Hallo?
Hörst du mich?
Hallo? Hörst du mich?
Siehst du das Mäuerchen vor dem Gerüst? Setz dich doch erstmal kurz noch dahin. So, jetzt sind wir bereit. Hallo, ich bin Gwen. Ich wohne hier. Schön, dass du da bist.
35 Personen, 8 Wohnungen von 120 bis 200 Quadratmeter, ein parzellierter Garten von 3179 Quadratmeter, 1923 bis 24 gebaut vom Mitteldeutschen Braunkohlensyndikat.
In den folgenden Minuten werden wir eine kleine Runde durch das Viertel laufen. Wir laufen zusammen durch die Straßen. Du bist herzlich eingeladen, ins Schlendern zu kommen. Schau dich gerne dabei um und lass dir Zeit. Bei unserem Spaziergang begegnen dir Geschichten aus über 100 Jahren.
Gerade darüber von der Vier war so ein kleines Lazarett von der Armee. Da waren manchmal welche auf dem Balkon und so, da wurde mal ein kleiner Schwatz gemacht, wurde nur mal so gewunken oder so. Also
Biber ist ja der Mitteldeutsche Rundfunk gewesen. Und so, wenn man aus der Tür rauskam, halb links so ein vornehmeres Einfamilienhaus, dort war der Staatssicherheitsdienst drin.
Wirken. Wir wirken, wir leben. Aber wie wohnen? In einer Wohnung? In einem Haus? In einem Haus? Vielleicht alleine? Vielleicht mit Freundinnen, mit Familie, mit Fremden? Vielleicht mit 34 anderen kleinen und großen Menschen? Vielleicht in einer Gemeinschaft, die selbstverwaltet leben will? In einem großen Haus? Vielleicht ist die Möglichkeit einer Insel, die Zeit braucht, die im Prozess ist.
Geh mal auf die andere Straßenseite und schau dir das Haus jetzt mal ganz in Ruhe von vorne an.
Sehen Sie, wie der Putz ein wenig glitzert, wenn die Sonne nur im richtigen Winkel auf die Fassade fällt? Sehen Sie die Fenster im zweiten Stock und den blühenden Balkon? Vielleicht tritt gleich meine Frau auf ihn heraus oder grüßt mich aus einem der Fenster zum Abschied. Nein, wohl nicht. Es ist ja auch schon spät. Garbel mein Name, Hermann Garbel, Direktor. Direktor des Mitteldeutschen Braunkohlensyndikats. Wir machen in Kohle. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit am Nordplatz. Auf dem Weg ins Büro. Es ist nicht weit. Deshalb erlaube ich mir einen kleinen Moment, in dem ich unser schönes Haus bestaune. Als Zeichen, dass das Mitteldeutsche Braunkohlensyndikat nun fest in Leipzig verankert ist, haben wir den berühmten Bauherrn Richard Schammer gebeten, uns hier dieses tolle Beamtenwohnhaus zu bauen. Vielleicht hätte er auch unseren Verwaltungssitz am Nordplatz 11 bauen sollen. Naja, Händel und Franke waren auch gut. Heute gehe ich einen anderen Weg. Zur Arbeit geht es rechts entlang, heute gehe ich links. Begleiten Sie mich. Zunächst linke Hand zur Kreuzung Richterstraße, Springerstraße. Los! Eigentlich bin ich Politiker und Bergmann gewesen. Manchmal vermisse ich die Grube. Ich war im Sächsischen Landtag, im Preußischen Staatsrat und Mitglied der verfassungsgebenden Landesversammlung. Nach der Revolution, nach dem Krieg. Jetzt sind die Zeiten schwer. Das Leben ist gut. Wir haben jetzt einen Rundfunkempfänger. 2 Mark monatlich. Wir hören Mirak, Unterhaltung und Belehrung jeden Abend.
Waren Sie, liebe Leipziger,
Hörer und Hörerinnen, bestimmt schon Gäste im Zoo. Und vielleicht waren Sie auch Stammgäste bei unseren beiden Schimpansen, die ja inzwischen zwei Spielgefährten bekommen haben.
Sehen Sie das Haus links mit den seltsamen anthrazitfarbenen steinernen Kreuzen im Mauerwerk und den aus Klinkern gemauerten Rautenmustern und Kreuzen? Ziegelexpressionismus von 1930. Barmenia-Versicherung. Nach dem nächsten Krieg, nach dem zweiten, wird hier die Mirag einziehen. Sie heißt dann Mitteldeutscher Rundfunk, Sender Leipzig. Ich werde dann schon nicht mehr hier wohnen. Niemand weiß, wo ich dann sein werde. Meine Geschichte verläuft dann ins Nichts.
Ah, Mist. Ah. Oh, nee. Die Wellen stören den Empfang der Kopfhörer. Oh, nee. Na komm, komm, los geht's. Komm, wir gehen los. Los geht's. Komm, los. Geh den Gehweg, die Richterstraße weiter. Überquere vorsichtig die Straße und gehe vor bis zum Konsum. Bleib neben dem Eingang stehen. Hier in diesem Konsum arbeitete Frau Toast. Nicht wie das Brot. T-H-O-S-T. Ich gehe jetzt kurz da rein und kaufe mir Tomaten. Warte mal kurz hier, während ich an der Kasse bei Frau Toast in der Schlange warte.
Ja, mit Frau Toast, also wir kannten schon einige Verkäuferinnen. Frau Toast, aber ich glaube, Frau Toast arbeitet nicht mehr dort. Die ist bestimmt auch schon in Rente gegangen.
Die hat ja auch in diesem Quer-Neubau gewohnt, der ja an der 6 sozusagen anschließt. Also da war ja eine Verkäuferin im Konsum, die auch mit den Leuten, also die immer sehr gesprächig war und die auch alle kannte und die auch alle kannten.
Mein Name ist Toast, nicht Toast. Ich bin 19 Jahre in Rente. Ich gehe noch sehr gerne in meinen geliebten Konsum einkaufen, wo ich 12 Jahre gearbeitet habe.
Okay, so. Lass uns weiterlaufen. Wenn du noch in den Konsum reinblickst, dreh dich nach links. Geh die Springerstraße rauf bis zur Gohlitzer Straße und lass den Konsum rechter Hand hinter dir.
In der Richterstraße haben wir so einen Kunst- und Kulturverein. Wir machen einen kleinen Hörspaziergang durch das Viertel.
Okay.
Und deswegen sammle ich jetzt noch ein paar Stimmen.
Ich wohne direkt in der Gohlitzer Straße, also vorne auf der Hauptstraße. Super laut. Ich fühle mich auch nicht so super wohl. Also ich bin auch nur hierher gezogen wegen dem Hund. Weil wir halt keine andere Wohnung gefunden haben, weil Hund ist groß und war halt schwierig, eine Wohnung zu finden. Also eigentlich wollte ich im Süden bleiben, weil es einfach jünger ist, kulturell mehr los.
Siehst du die zwei Läden rechts von dir? Anscheinend geht es da irgendwie viel um Tiere. Vielleicht ist Zentrum Nord der Stadtteil der Tiere. Naja, okay, also natürlich auch der eingesperrten Tiere, ne?
Sehr richtig, ja, das sind die Tiere, die gerade in den Zirkussen gezeigt werden.
Das ist der typische Ruf der Seelöwen. Und diesen typischen Ruf können unsere Leipziger jetzt im Zoologischen Garten hören.
Mary ist unser großer weiblicher indischer Elefant. Und der bekommt pro Tag ein Kraftfuttergemisch, etwa 20 Pfund, angesetzt aus Quetschhafer, Kleie, Reis.
Hoppel war ein 2x3 Meter großer Hase. Der war aus Holz und alten Linoleumboden aus den 20ern. Den hat Matthias Garf gebaut. Nur dachten immer alle, das sei ein Elefant.
Dann war irgendwann mal dieser Elefant, der war so total süß und niedlich. Ja. Und man dachte, das ist schön.
Schau dich genau um. Hast du die Tiere auch in den Fassaden der Häuser gesehen? Wenn nicht, kannst du noch mehr an den anderen Häusern finden.
Wenn du an der Kreuzung bist, biege rechts ab und laufe die Gohlitzer Straße ein Stück hoch. Da ist auf der rechten Straßenseite seit neuestem ein Kiosk mit Außensitz. Wenn du vor diesem Kiosk angekommen bist, bleib stehen und schau durch das Schaufenster hinein.
Naja, es war ein kleiner Laden, er hatte eine kleine Theke. Man konnte Vita Cola kaufen. Wir haben Vita Cola sehr gemocht. Ja, da sind die Leipziger immer hingegangen. Und wenn jemand an etwas interessiert war, das sie dort hatten, konnten sie es kaufen. Es gab also keine Einschränkungen. Und die Verkäuferin, die dort arbeitete, war Russin. Aber sie konnte sehr gut Deutsch, so dass sie sich im Grunde mit jedem dort verständigen konnte.
Möchtest du eine Limonade? Oder Mathe? Ja, wir haben ja alles da, was ihr braucht. Mathe, Limonade, alles.
Und ich würde halt nach der Schule vielleicht Zahntechniker oder irgendwas in der Bundeswehr oder ja, Soldat halt. Ja, wieso nicht?
Dann lass uns doch mal die Golisser Straße überqueren. Siehst du drüben auf der anderen Straßenseite das Lokal La Mirabelle? Bleibe dort an der Ecke stehen und schau dir die Häuser und die Gegend an. Achtung, hier ist manchmal ganz schön viel Verkehr. Also pass gut auf, wenn du jetzt über die Straße gehst. Neubauten, Altbauten, neu, alt, wie alt, alt, alt? Prunkbauten, Protzbauten, Villabauten, Pariser Flair, Leipziger Bequemlichkeit, Golisser Wohlstand und allerlei Netzwerke erfolgsverwöhnter Familien, die sich als Industrielle oder Händler einen Namen gemacht hatten, haben dies Viertel geprägt. Und langsam erscheint mir, dass sich hier alles wieder so her- und einrichtet, wie es schon im Kaiserreich gewesen war. Zwischendrin war hier übrigens die Sowjetarmee sehr präsent. Die Rote Armee, the Army of the USSR. Und weiter geradeaus. Jetzt sind wir in der Trufanhofstraße und gehen den Bürgersteig weiter geradeaus, Richtung Rosenthal.
Und dann ist dieser Trufanhof zum ersten Stadtkommandanten der Stadt Leipzig eingesetzt und hat sich da wohl offensichtlich auch verdient gemacht.
Monbet-Straße, Manet-Straße, Kommandant-Trufanhof-Straße, Trufanhof-Straße. So ändern sich Straßennamen. Und immer wenn das passiert, berechnet morgens im kleinen Arbeitsraum der Schildermanufaktur Wachowski Marianne Berbizier, geborene Beken, die neue Schildgröße für die Straßenschilder. Um die aus dem geänderten Namen resultierende Schildgröße zu berechnen, stanzt sie probehalber ein Schild aus und bedruckt es mit den neuen Namen.
Ich kann mich nur entsinnen, dass mein Vater mal seine gebrauchten Autos an russische Offiziere verkauft hat. Und dass wir dann hier irgendwo im Golis waren, in mächtig großen Wohnungen. Und die dort Doppelstockbetten irgendwie gehaust haben. Und die haben dann uns jede Menge Kaffee gegeben, Kaffeebohnen, den haben die hier irgendwo in einem russischen Kaufhaus gekauft. Ja. In Zeitungspapier eingewickelt, das weiß ich noch, das war hier irgendwo, da war ich Kind. Da. Villa Trufanhofstraße, das ist übrigens sehr schön, ne? Da gibt es ein tolles Foyer, ein tolles Treppenhaus und so, das ist also sehr repräsentativ hier oben. Ne?
So, jetzt biegen wir links ab in die Lumumba-Straße.
Schönheit ganz in ihrem Stil.
Der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident, der dann ermordet worden ist.
Und
galt als Freiheitskämpfer, glaube ich, oder demokratiebewusst.
Die ist benannt nach Patrice Lumumba, dem kongolesischen Politiker, und der auch dort ein kleines Denkmal bekommen hat. Die Büste ist dort zu sehen.
Ja, die ist 92, ist die irgendwie, hat die irgendwie vandaliert und dann ist die weg gewesen. Und dann hat sich die Universität Leipzig lange Zeit geweigert, die neu aufzustellen, bis man dann irgendwie mit
1905 bis 1907 schießt eine Villa nach der anderen hier aus dem einstigen Ackerboden hervor. Leipzig braucht Wohnraum für Baumeister, Direktoren, Hoteliers. Rechts hat sich Felix Winkler im Alter von 12 Jahren zum ersten Mal heimlich im Weinkeller der Eltern betrunken. Links sind die hochrechteckigen Oberlichtsprossen in den Fenstern und eine Verandagestaltung zur Zierde des Hauses hervorzuheben.
Wir laufen die Lumumba-Straße weiter durch und überqueren die Springerstraße.
Die ursprüngliche russische Schule Nummer 8 wurde 1954 eröffnet und befand sich an der Ecke Lumumba und Ehrensteinstraße, wo sich heute die neuen Wohngebäude befinden, hinter dir. An die Schule schloss sich ein Fußballplatz an und die Sporthalle befand sich in einem anderen Haus in der Lumumba-Straße. Die Schule erhielt 1961 die Nummer 77 und zog in das Gebäude der Kommandantur um.
Schau, schau, schau. Schaubaustelle. Nein, da, am Balkon, oben, die Villa Böhme. Na, hier rechts, bei dem unsanierten Haus auf der rechten Seite. Eine Schuttrutsche. Ja, die Schokoladenfabrikanten-Eigenheime. Ja. Böhmes Villa. Da steht doch jemand da oben.
Uns eint, dass wir auf denselben Straßen laufen, dieselben Steine berühren, dieselben Autos hören, in dieselben Räume blicken, auf dieselben Dielen treten und mit je unseren eigenen Händen über dieselbe, ockerfarbene, in der Sonne schimmernde, raue Fassade streichen. Dass wir auch souverän auf die eigene Geschichte blicken und uns selbst als mit AutorInnen der Geschehnisse denken.
Drehen wir uns mal um. Siehst du das große Schulgebäude? Das Haus hinter dir aus den 50ern im neoklassizistischen Stil? Das ist das Herder-Institut für Fremdsprachen. Heute gibt es hier Sächsischkurse für Zugezogene. So, jetzt können wir vielleicht mal weitergehen und gehen über den Hof, steigen über die Fahrradständer rüber in die kleine Grünfläche, wo in dem Baum versteckt, in dem Busch versteckt, eine Büste steht.
Mein Name ist Patrice Lumumba. Hier sehen Sie eine Büste von mir. Ein Denkmal, das an mich erinnern soll. Ich bin Politiker. Ich war es. Ich war Politiker im Kongo, Premierminister sogar, der erste Premierminister des unabhängigen Kongo.
Congolais, Congolaise.
Männer und Frauen des Kongo.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Liebe Kämpferinnen für die Unabhängigkeit, heute siegreich.
Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960.
Ich bitte euch, diesen 30. Juni 1960 zu einem illustren Datum zu machen, das ihr unauslöschlich in eurem Herzen eingraviert bewahrt. Wir haben Spott, Beleidigungen und Schläge kennengelernt, die wir morgens, mittags und abends ertragen mussten, weil wir Schwarze sind.
Bis ich ermordet wurde.
Bis ein von den USA unterstützter General ihn entführen und mit Hilfe der belgischen Armee foltern und ermorden ließ. Sein Körper verschwand in einer Wanne mit Sahne. In Säure. Ein Zahn von ihm tauchte in Belgien wieder auf. Wie auch der Großraum um Leipzig, einst abgebaggert und die Landschaft zur giftigen Matschgrube wurde, so wird auch im Kongo die Erde bis heute umgewälzt. Die Rohstoffe des Kongo. Die Rohstoffe des Kongo. Die Rohstoffe.
Gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück und setzen uns auf die Treppe des Herder-Instituts.
Die Rohstoffe des Kongo. Die Rohstoffe, die Rohstoffe, die Rohstoffe, die Rohstoffe, die Rohstoffe, die Rohstoffe.
Also ich selbst bin nicht in alle Prozesse eingebunden. Daher spreche ich jetzt ein bisschen aus meinem Halbwissen heraus. Ja. Wann immer wir neue Rohstoffvorkommen in einer Region entdecken, sprechen wir zuallererst mit den Menschen vor Ort. Die örtliche Bevölkerung ist manchmal etwas stoisch und rückwärtsgewandt. Dann verschenken wir ein paar Waffen an eine Gruppierung, meist junger Männer, und versprechen ihnen gute Geschäfte, wenn sie sich mit dem Bergbau befassen. Gemeinsam mit diesen sogenannten Milizen, aber auch mit Agenturen für Bürgerbeteiligung und Change-Prozessen werden die Bewohnerinnen vor Ort dann in die Förderung der Rohstoffe eingebunden und stehen im ganzen Unterfangen dann auch irgendwann nicht mehr so kritisch gegenüber, sondern freuen sich auch, dass in ihrer Region mal ein McDonald's oder so gebaut wird. Die Milizen tun, was Milizen eben tun. Irgendwann, denke ich mal, schmelzen sie die Waffen ein und formen daraus Siebe, mit denen sie die Erde nach den Rohstoffen durchsieben. Entweder wir fördern da oder wir kaufen diesen Milizen die Rohstoffe ab. Uran, Coltan, Kupfer, Mangan, Blei, Gold, Zink, Zinn, Diamanten, Erdöl, Erdgas. Und hier bei uns in Goslar verarbeiten wir vor allem das Coltan. Das daraus erzeugte Tantal befindet sich in nahezu jedem elektronischen Gerät. In Smartphones, in Autos, Waschmaschinen, Lichtschaltern, den kleinen batteriebetriebenen Lichtlein, die man auf Friedhöfe stellen kann, Baukräne, die hoch über den Städten hinausragen, Computer, Bohrmaschinen, Biermaschinen, Taschenlampen, Flugzeugen, Flakbatterien, Stabpüriermaschinen, Fernbedienungen, wasserfesten Armbanduhren, nicht wasserfesten Armbanduhren, Ampelanlagen, elektrischen Wärmekissen, Backöfen, Bewegungsmelder.
Steh auf und lass uns weiter die Lumumba-Straße entlang gehen. Überquere dann die Karl-Rothe-Straße, bleib stehen und dreh dich nochmal um. Betrachte da links auf der Ecke diese große braun-lila Villa.
Schau mal auf die rechte Seite, das große Villenhaus, das braun gestrichene. Julia nennt es das Maulwurfshaus. Gemarkung Flurstück Flur Leipzig 26911. Bauwerksname Villa Hubfeld, später Institut Français, französisches Kulturinstitut. Denkmaltext. Nach den Jugendstilvillen von Paul Möbius ist dies eine der hervorragendsten Villenbauten Leipzigs. Entsprechend der Profession ihres Bauherrn, Hubfeld war Inhaber einer der bedeutendsten Pianofabriken Deutschlands mit Spezialisation auf elektrische Klaviere, ist Grundriss und Außenbau auf das Herzstück des Hauses, den großen ovalen Musiksalon im Erdgeschoss, ausgerichtet. Die Inneneinrichtung ist original erhalten.
Nach 1952 war das Haus kurzzeitig das Internat Unbezwingbares Athen für von der DDR aufgenommene Kinder griechischer Bürgerkriegshäftlinge.
Was? Was heißt das? Moment mal, was? Es war eine Schule. Die Kinder dort lernten unter anderem Sächsisch.
Komm, wir gehen jetzt die Lumumba-Straße weiter geradeaus zum Nordplatz.
Die Aufnahme von Kindern griechischer Freiheitskämpfer ist für die Bevölkerung der Ostzone nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern vor allem ein Teil von Wiedergutmachung, die das deutsche Volk an den vom Hitlerfaschismus heimgesuchten Völkern zu leisten hat,
sagte der sächsische Innenminister Arthur Hofmann im August 1949 der Sächsischen Zeitung. Die etwa 1100 griechischen Kinder und Jugendlichen wurden in verlassenen Villen und Schlössern untergebracht. Im Internat Unbezwingbares Athen in der Lumumba-Straße 11 war der Alltag der Zöglinge von morgens bis abends durchgeplant, die Erziehung streng und von Ideologie geprägt, denn die jungen Griechen sollten zu Kämpfern für den Sozialismus erzogen werden. Die meisten griechischen Kinder sahen ihre Eltern jahrelang nicht.
In dem Internat waren noch andere ausländische Jugendliche untergebracht. So beklagte sich der Heimleiter des Internats 1963 beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR über einen Schüler aus Mali. Dieser sei promisk. Der Heimleiter bat daher um rasche Rückführung nach Mali. Die DDR bemühte sich allerdings um gute Beziehungen zu Afrika, um nicht von den dortigen Rohstoffvorkommen abgeschnitten zu werden.
Die Rohstoffe, die Rohstoffe, die Rohstoffe.
Hallo? Gwen, bist du noch da? Oh nee, jetzt hat Moritz so viel geredet. Jetzt haben wir Gwen verloren. Ich bin Lotte. Dann gehen wir jetzt erstmal gemeinsam auf den Nordplatz. Ja, also da ist so eine Ampel irgendwo, da links. Da geht's rüber.
Rechts die Straße rauf beginnt direkt der Zoo mit der großen Tropenhalle. Links geht es in den Stadtteil Goles.
Nordplatz, Michaeliskirche, ja, da bin ich in der Gemeinde. Also architektonisch finde ich die besonders, weil viele haben ja so einen langen, von der Kirche ein Kirchenschiff. Das ist relativ lang und bei dem ist es einfach kurz und hoch. Also erstmal architektonisch. Ja, und die Pfarrer kenne ich durch ein Studium. Ich arbeite in der Steuerkanzlei, das ist Steuerfachangestellter. Die Kirche, dann Finanzamt nebenan und ja, Wohngebäude, Bürogebäude. Viele Steuerkanzleien sitzen da auch. Oder Rechtsanwaltskanzleien, Veterinäre sitzen da.
Also ja, es gibt wirklich super viele Tierärzte hier, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, in ganz Leipzig gibt es super viele Tierärzte. Eben weil hier halt die Uni ist, also eine große Uni und halt so eine der besten in Deutschland. Und deswegen gibt es halt hier super viele Tierärzte, ja.
Wenn du auf dem Platz stehst, siehst du dort Richtung Zoo, nah an der Gohlisser Straße, etwas umgeben vom Grün, das Denkmal, diesen Stein. Das ist der Apelstein Nummer 37. Siehst du den? Geh da mal hin.
Ja, also da fahre ich ja manchmal vorbei und das ja manchmal mit meinen Freunden. Also. Wir sitzen eher weiter weg, weil wenn wir Musik hören wollen, wollen wir halt nicht vor der Kirche hören. Das ist so auf diesen Bänken da einfach ein Park. Ich war ja auf der Grundschule, aber meine andere Schule ist Südvorstadt, glaube ich. Also ja, ich wohne dort ein bisschen hinter der Altstelle von der 12. Neubau. Also 2010, glaube ich. Oder 2009. Also das halt so modern ist und das halt großer Garten auch. So 600 Quadratmeter oder 500. Also da steht halt mein Basketballkorb und Beete von meiner Mutter halt.
Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Napoléon Bonaparte.
Siehst du den Stein?
Wie der Stein sich wohl anfühlt. So auf der Haut. An den Fingern. Auch Napoleon hat vor 200 Jahren den Stein angefasst. Und diesen Stein hat auch ein russischer Offizier angetipst. Und auch die Dame, die dich vom Fenster aus beobachtet.
Und auch ich gestern.
Um zu prüfen, ob es da Ecken und Kanten gibt, an denen du dich verletzen könntest.
Als nächstes setzen wir uns erstmal auf eine Bank. Nahe der Kirche, mit dem Rücken zur Gohlisser Straße. Du kannst dich natürlich auch auf die Wiese setzen.
Ach, Sie sind's wieder. Guten Tag, Gerbe. Wir kennen uns doch. Bitte, bitte setzen Sie sich doch hier neben mich, wenn Sie mögen. Wissen Sie, die Arbeit als Direktor des Mitteldeutschen Braunkohlensyndikats ist eine schwere Arbeit. Zwischendurch brauche ich auch mal eine Pause. Dann komme ich hier runter auf den Platz, schaue mich ein wenig um. Und ja, der Garten in der Richterstraße, der wäre mir natürlich deutlich lieber. Sehen Sie die zwei Gebäude, die hinter den hohen Kastanien- und Platanenbäumen hervorragen? Rechts, das ist die Leibniz-Schule und links, das ist das Finanzamt Leipzig II. Also eigentlich haben wir dieses Haus damals für unser mitteldeutsches Braunkohlensyndikat gebaut. Aber das ist nicht das Ende einer wechselvollen Geschichte, die diese Mauern gesehen haben werden.
Was jetzt das Finanzamt 2 ist, das war ja, wir haben gesagt, die Russenschule, weil da auch die russischen Kinder hinkamen. Die Kleinkinder wurden mit dem Bus angefahren, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Und die Großen, ganz elegant angezogen, die jungen Männer im schwarzen Anzug, die Damen mit weißer Schürze und Schleife immer.
Nebenan waren eine deutsche Schule und der Kirchplatz. Wir hatten festliche Uniformen, Dunkle Kleider und eine weiße Schürze.
Die Jungs aus der deutschen Schule nannten uns deshalb Nonnen.
Und die hatten dort eine Verkaufseinrichtung drin. Da gab es Teppiche, da gab es Klaviere, da gab es aber auch Haushaltsgegenstände. Und oben. Und da konnte der DDR-Bürger auch einkaufen. Und unten gab es einen Lebensmittelladen. Konnten wir auch hin. Und wenn draußen eine Schlange war, da wussten wir, es gibt Bananen oder es gibt Tomaten.
Und wenn man von der rechten Seite auf das Gebäude schaut, sieht es aus wie ein kyrillischer Buchstabe G. Wenn man von oben schaut. Im ersten Stock waren die Grundschulklassen untergebracht und im zweiten Stock waren die erwachsenen Schüler, die bereits in der 8., 9. oder 10. Klasse waren. Im zweiten Stock war die Turnhalle.
Dieser große Saal, der von uns jetzt tatsächlich als Saal, als Besprechungszimmer genutzt wird, wo auch regelmäßig, wenn die Leipziger Buchmesse ist, Veranstaltungen von Leipzig liest sind, der war damals Turnhalle. Also zum einen, es war ja keine Verwaltung im eigentlichen Sinne, es war ja ein Wirtschaftsunternehmen, ein großes Wirtschaftsunternehmen. Also, und ich glaube, dass diese Gebäude, oder ich vermute, es noch deutlich stärker durch den hierarchischen Charakter geprägt gewesen sind.
Vielleicht wäre es auch noch mal interessant zu schauen, in welche Gebiete exportiert er eigentlich dieses mitteldeutsche Braunkohlensyndikat. Und es ist doch erstaunlich, dass das von der Grenze im Norden fast bis nach Schleswig-Holstein reicht und im Süden bis an die Grenze von Bayern zu Österreich. Das MBS in den 20er Jahren hatte er eher das Ziel, günstige Kohle für die Bevölkerung darzustellen und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Machtergreifung der Nazis stellte einen wesentlichen Zäsur für die deutsche Kohlenindustrie allgemein dar. Aufgrund der NS-Autarkiepolitik ging es halt im Endeffekt darum, dass man Kohle jetzt für die nationale Wirtschaft, also oder für einen, man nennt das gerne auch Staatskapitalismus, dass man sie ganz klar politischen Gründen unterordnet. Also sprich, Kohle ist nicht mehr nur ein Heizmaterial, Kohle ist nicht nur da zur Energiegewinnung, sondern man versucht aus Kohle auch andere Stoffe zu gewinnen, zum Beispiel Mineralöl. Die Braunkohlenindustrie wird massiv ausgebaut. Vielleicht die Petschek-Brüder auch hochinteressant. Eine jüdische Familie, die hier rein expandiert hat.
1932 kommt es zum Karo-Petschek-Prozess. Das ist vor allem ein Medienereignis und jetzt kein juristisches oder politisches Ereignis, wo also einerseits eine extreme Stereotypisierung stattfindet, was vermeintlich jüdische Geschäftspraktiken und so weiter angeht, mit Korruption, mit vermeintlich jüdischen Intrigen etc. etc. Und das bereitet dann sozusagen den Grund für die sogenannte Arisierung der Petschek-Konzerne. Da tritt dann eigentlich der große neue Spieler auf im mitteldeutschen Braunkohlenrevier, und das ist Friedrich Flick, der baut den Konzern auf der Kooperation mit dem Nationalsozialismus auf. Also es handelt sich, das ist letztlich die größte sogenannte Arisierung, die Nationalsozialisten vornehmen, also diese beiden Konzerne der Petscheks zu überführen. Und die Petscheks nehmen sozusagen den Kampf auf mit dem Dritten Reich. Beim Ignaz-Petschek-Konzern konstruiert das Finanzamt Berlin-Moabit dann eine Steuerschuld in Höhe von 300 Millionen Reichsmark.
Friedrich Flick und das sogenannte Dritte Reich. Wie füreinander geschaffen, diese Banditen. Darüber, wie die Petscheks unser mitteldeutsches Braunkohlensyndikat geführt haben, kann man ja sagen, was man will. Aber Flick war mir schon immer, wie soll ich sagen, ich will mich nicht aufregen. Die Zeiten sind kompliziert. Sie waren es. Eigentlich kann ich nichts Genaues dazu sagen. Ich war ja nicht dabei, als die Herrschaften, diese sogenannten nationalen Sozialisten, über uns herfielen. Aber Ich will mich nicht aufregen. Heute ist es besser. Viel besser. Gar kein Vergleich. Aber ich glaube, Sie müssen weiter. Ich muss es jedenfalls, Direktorenarbeit. Wenn Sie auf das Verwaltungsgebäude, ich meine das Finanzamt, geradeaus zugehen und über die kleine Straße auf den Gehweg, dann biegen Sie doch links ab und schon stehen Sie gleich vor dem Eingang des Finanzamtes. Wenn Sie mögen, begleite ich Sie ein paar Schritte. Wir haben ja den gleichen Weg.
Also meine Schule war ähnlich, war auch so ein Altbau. Jetzt vielleicht nicht ganz so historisch wie dieses, aber es war ähnlich aufgebaut von den Räumlichkeiten. Also könnte ich mir schon vorstellen.
Man würde heutzutage einfach überhaupt nicht mehr so bauen. Das sind, wie gesagt, Wandtäfelungen an den Wänden. Die Fassade ist einfach viel, viel aufwendiger, als man das heute betreiben würde. Dieses Wesen, was man einfach früher bei staatlichen oder aber auch bei bedeutenderen wirtschaftlichen Unternehmungen hat, dass man also zeigt, aha, wer bin ich denn, was habe ich denn? Es gibt sehr entspannte Finanzbeamte, von daher. Und wir versuchen auch das Bild nach außen zu tragen, dass wir eine gewisse Entspanntheit haben.
Rund 270 Arbeitsplätze, mehr als 4000 Quadratmeter Nutzfläche, über eine Rampe im Hof barrierefrei, 69 Pkw und 35 Fahrradstellplätze. 1921 bis 22 erbaut vom Mitteldeutschen Braunkohlensyndikat. War Syndikatsverwaltungssitz, war sowjetische Kommandantur sowie sowjetische Schule sowie auch Kaufhaus mit russischen Importgütern, stand leer, Vandalismus, wurde zum Finanzamt 2.
Siehst du die Tiere im Stuck?
Jetzt gehen wir vom Arbeitstag am Nordplatz im Finanzamt Kaufhaus Schulgebäude Verwaltungssitz zurück in die Richterstraße 4 und 6. Laufe weiter, überquere die Straße und folge der Balzacstraße noch ein Stück geradeaus. Ich bin Klavierlehrerin, ich gebe Klavierunterricht. Und ich, Moment, Paul, das ist ein Kreuzchen, du bist in D-Dur, das ist ein Fis. Also, wo waren wir? Ach so. Also, und ich wohne da drüben in der Richterstraße Nummer 2, Ecke Balzacstraße. Naja, ich wohnte dort. Ja klar, das Haus ist weg. Zerbombt. Tja, versehentlich wahrscheinlich. Krieg. Tja. Paul, Entschuldigung, wo waren wir? Ja, Krieg. Ach so, also das Haus ist weg. Tja, ich auch. Ermordet wegen Jüdischseins. Nazis. Tja, meine Geschwister sind drüben in den USA. Ich kam nicht mehr nach. Und dann war es zu spät. Und für viele war es zu spät. Viele gab es von uns jüdischen Familien hier in der Nachbarschaft. Oft waren die Garbes bei uns, der Direktor und seine Frau, zur Hausmusik. Also das war schön. Wissen Sie, die Arbeit als Klavierlehrerin, die ist erfüllend. Also meistens. Und da waren noch die Maschkewitz in der Springerstraße. Das waren auch feine Leute. Und die Schanzers auch. Siehst du da links die Verkehrsinsel mit dem Rasen? Gehe dorthin und stelle dich auf die Wiese neben die Bäume. Achtung, hier ist manchmal ganz schön viel Hunde- und Katzenverkehr. Also pass gut auf, wo du hintrittst.
Wenn du hier so stehst, wie am Strand einer Insel, umspült vom Rauschen des Meeres, wie am Strand einer Verkehrsinsel, umspült vom Verkehrsrauschen und in den Himmel blickst, in den blauen, trüben, wolkigen Himmel? Siehst du die schweren Wolken, die schwarzen, dicken Rauchwolken herüberziehen? Wie sie den Himmel verdunkeln, wie die brennenden Güterzüge und brennenden Bäume und brennenden Häuser den Tag zur Nacht machen? Wie die von Bomben getroffene, durch Bomben mit Kratern durchlöcherte Erde ächzt. Kannst du die Bomben hören, die Explosionen, den Ruß riechen? Gerade waren wir am Nordplatz in dem Haus, welches heute das Finanzamt 2 ist. In diesem Haus verbrachten die MitarbeiterInnen des Mitteldeutschen Braunkohlesyndikats die Tage arbeitend und gingen dann abends wieder zurück in ihr Wohnhaus in der Richterstraße 4 und 6. Wegstrecke 5 Gehminuten. Das heißt, Wohnen und Arbeiten lag nahe beisammen, wurde damals zusammen gedacht. So wie auch dieses neue Wohnviertel, das hier um die Ecke entsteht. Alles beisammen, kein Grund, sich woanders hinzubewegen. Einerseits eine Erleichterung. Andererseits eine Unbeweglichkeit, eine Horizontverengung im Sehen und im darüber hinausdenken. Die Nähe von privat und öffentlich, die Nähe einer Nachbarschaft, die im Leipziger Norden eher privat ist. Vielleicht ist es eher ein Wohnviertel, in dem das Leben eher in den Häusern als den Straßen stattfindet. Vielleicht ist das Haus in der Richterstraße die Möglichkeit einer Insel. Ein Haus, in dem privates Zusammenleben öffentlich diskutiert wird, zu der öffentlich ins Private eingeladen wird. Vielleicht ist es ein Haus, in dem über die private und öffentliche Zukunft mit Hoffnung auf Weiterverbreitung in einer politischen Gemeinschaft, vielleicht.
Riemann hat dieses Haus hier gebaut und hat also das Haus gebaut, hat auch selber in dem Haus hier gewohnt. Das ist ein Architekt, der gerade mit Genossenschaftsbauen unheimlich viel zu tun gab. Also ganze Viertel, also Riesenmengen Wohnungen hier, Genossenschaften, hat er hier entworfen und gebaut. Das ist eine Kapazität. Ich habe jetzt hier. Der also hier in den 20er Jahren unheimlich viele Leipziger Wohnungen umgebaut hat für Genossenschaften. Und das war also, da ist richtig die große Kapazität. Okay.
Schau einmal in die Richterstraße hinein. Siehst du die Mülltonnen und die Grasfläche? Dort stand die Richterstraße 2. Nun sind wir ja fast wieder zu Hause angekommen. Wir gehen in die Richterstraße. Durch die Bäume, hinter den Bäumen versteckt, sieht man schon unser Haus.
Und hat so eine Lockerheit und Entspanntheit und gar nichts irgendwie so. Aha, und jetzt ist neben quasi der Schönheit des Hauses und des Gartens das aktivistische, also gerade in dieser Umgebung, in diesem Viertel,
wo so man sich mag oder versteht.
So wie das da liegt, das hat ja so ein Charakter, weißt du? So wie das so da liegt, so diese Abgeranztheit und diese Sachen, die so über sich hat ergeben lassen, das hat so was Entspanntes.
Du kannst noch einmal auf dem Mäuerchen Platz nehmen.
Alle, die hier wohnen, sind Teil des Viertels, Teil dieser Stadt, Teil einer Stadt. Sie sind politische Körper zwischen Historischem, der Gegenwart und der Veränderung durch aktives Denken und Handeln. Wie immer es damit bestellt ist, was ich vorschlage, ist etwas sehr Einfaches. Es geht mir um nichts mehr, als dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind. Was tun wir? Wovon sind wir Teil? Welchen Handlungsspielraum haben wir? Wo wollen wir ansetzen? Gibt es etwas Neues? Oder ist alles schon da und wir wiederholen nur das Falsche? Wir sind in einem Prozess, in einem Entscheidungs- und Mitentscheidungsprozess. Er verändert sich, um Platz für Neues zu schaffen. Dinge, Situationen, Häuser können aber auch so bleiben. Die Vergangenheit kann ins Hier und Jetzt geholt werden.
So, das ist nun das Ende unseres Hörspaziergangs. Willkommen in der Richterstraße 4 und 6. Du kannst gern noch ein wenig auf diesem Mäuerchen verweilen und die Worte nachklingen lassen. Danke fürs Zuhören.